SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß. Guten Tag. Das sind die wichtigsten Themen an diesem Mittag. Boosterimpfung für alle ab 18. Nach dem Bundesgesundheitsminister wird auch die STIKO das demnächst empfehlen. Welche Probleme diese Entscheidung verursacht, bespreche ich mit dem Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg. Wir schauen, wie sich die neuen Regeln in Freiburg auswirken. Und die CDU hatte eine potenzielle Kandidatin für den Parteivorsitz, aber nur kurz. Dazu ein Zwischenruf aus dem Hauptstadtstudio. Die Corona-Zahlen steigen weiter, deshalb darf und soll geboostert werden. Für alle ab 18. Der Chef der Ständigen Impfkommission Mertens hat gestern in der Talkshow von Markus Lanz, wirkte ein bisschen wie aus Versehen, verraten, dass die STIKO demnächst die Auffrischimpfung für alle Erwachsene empfehlen wird. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte den Booster für alle schon angekündigt. Dazu aus Berlin Jörg Welcherholt.
Impfdosen für die Drittimpfung gibt es jedenfalls genug. Das sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Vorräte reichen, um die Kampagne zur Impfauffrischung bis zum Jahresende durchzuziehen. Das ist seine Botschaft von heute Vormittag. In einem Brief hat Spahn die Kassenärzte außerdem aufgefordert, nach eigenem Ermessen alle Patienten über 18 zu boostern, auch wenn ihre Impfung noch kein halbes Jahr her ist. Die 6 Monate seien eine Richtschnur, die man nicht auf den Tag genau einhalten müsse. Heute berät darüber die Ständige Impfkommission, die STIKO. Die hat die Drittimpfung bislang nur für über 70-Jährige und besonders gefährdete Gruppen empfohlen. STIKO-Chef Thomas Mertens lässt aber keinen Zweifel daran, dass das Gremium eine Auffrischimpfung für alle ab 18 empfehlen wird. Die Gesundheitsminister der Länder und Spahn haben genau das schon vor Wochen getan. Das größte Problem im Moment, es gibt nicht genug Impfstellen für den erwarteten Ansturm. Die Hausärzte sind überlastet und noch sind zu wenige Impfzentren wieder geöffnet. Ärztefunktionäre fordern, dass die Ministerpräsidenten bei ihrer morgigen Konferenz einen klaren Fahrplan für die Impfkampagne beschließen.
Der Bundesgesundheitsminister will, dass sich alle ab 18 so bald wie möglich eine Boosterimpfung abholen. Die Ständige Impfkommission wird das auch bald empfehlen. Bisher empfiehlt die STIKO nur eine Auffrischimpfung für Ältere und Risikogruppen. Von denen haben sich bis jetzt aber gerade mal 11% ihre dritte Impfung abgeholt. Eugen Brüsch ist Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Herr Brüsch, Boosterimpfungen für alle ab 18, aus Ihrer Sicht jetzt der richtige Schritt?
Tatsächlich, lieber Herr Rönspieß, ist ja bekannt, dass diejenigen, die heute wollen, schon kein Angebot bekommen. Und das verwundert dann schon sehr, dass man eigentlich richtig loslegen will. Denn insbesondere bei den Impfzentren sieht es mau aus. Die gibt es nämlich in vielen Ländern gar nicht. Und darüber hinaus, bei den Arztpraxen haben sich die Hälfte verabschiedet. Zudem ist der Impfnachschub für diejenigen, die dann in den Praxen noch verimpfen, immer 14-tägig. Man merkt, man hat, glaube ich, in Bund und Land noch nicht gemerkt, dass wir in der vierten Welle sind.
Der STIKO-Chef Mertens hat gestern auch gesagt, dass das Boostern nach absteigendem Lebensalter erfolgen soll. Also priorisiert, zumindest könnte das der Plan sein, wie am Anfang der Pandemie bzw. am Anfang der Impfstofflieferungen. Dieser Idee würden Sie vermutlich zustimmen, oder?
Die Frage der Priorisierung, also wen bedroht das Virus am meisten, spielt ja eine entscheidende Rolle beim Impfangebot. Aber dass diese Regel ist schon längst sturmreif geschossen. Der amtierende Bundesgesundheitsminister hat gesagt, jeder, der kann, der will. Was das vor Ort auslöst, da kann jeder sehen, wie es ausgeht. Wir haben hier Rückrufe, dass im März oder April die niedergelassenen Ärzte Impfangebote organisieren, dass wenn man so ein Standby-Impfangebot als Bus oder so vor Ort hat, dass da 6 oder 7 Stunden teilweise gewartet wird, teilweise auch Menschen, die werden wieder weggeschickt. Also genau dieses Chaos, das wir schon hatten, wird wiederholt. Warum? Weil die Länder nicht vorbereitet sind, obwohl sie per Beschluss eigentlich zugesagt haben, im Standby-Betrieb die Impfzentren aufrechtzuerhalten.
Wie könnte das Ganze jetzt aus Ihrer Sicht organisiert werden?
Der Bundesgesundheitsminister hat ja schon mal gesagt, jetzt gibt es für jede Impfung beim niedergelassenen Arzt mehr, also 28 Euro. Darüber hinaus ist auch klar, dass wir mehr Praxen haben, die sich dazuschalten müssen. Und ohne wirklich intelligente Impfangebote auf der Straße wird es nicht klappen. Wir brauchen also nicht nur Impfbusse, sondern das Hochfahren der Impfzentren. Und da sind die Länder gefragt, das zu realisieren mit den Kommunen zusammen. Aber die Kommunen haben ja jetzt schon signalisiert, sie haben gar nicht mehr die Räumlichkeiten dafür. Also das kann man auch regeln, indem man Technisches Hilfswerk und Rotkreuz und andere Hilfsorganisationen zusammenschaltet. Da gibt es genügend Möglichkeiten, solche Zelte aufzubauen. Was wir in Afghanistan kurzfristig machen können, das war richtig und gut. Das muss aber auch hier gelingen. Und dafür haben wir die Kapazitäten, dafür gibt es den Katastrophenschutz. Also soll dann so wie in Bayern bitte auch Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen den Katastrophenschutz ausrufen.
Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat ja schon angekündigt, dass auch wieder einige der Landesimpfzentren öffnen werden. Da tut sich also tatsächlich schon was. Auch einige Kommunen haben quasi selbstständig in ihren Stadthallen Impfzentren eingerichtet. Also da tut sich ja schon was.
Ja, es tut sich was, aber für diejenigen, die seit Wochen jetzt wieder warten und für diejenigen, die bis in den April, in den März nächsten Jahres vertröstet werden, ist das eine wirklich eine ganz schwache Hoffnung. Und da merkt man, also wir diskutieren über eine Impfpflicht und schaffen es nicht mal bei den Impfwilligen ein kurzfristiges Angebot so zu realisieren, dass wir sie nicht frustrieren. Was ist das für eine unsinnige Diskussion des Widerspruchs? Und dafür trägt verantwortlich auch die Landespolitik. Und da ist entscheidend auch die Frage, wie bringen wir das Impfangebot in die Pflegeeinrichtungen, wie bringen wir es zusätzlich auch noch in die ambulante Pflege. Vergessen wir nicht, auch in Rheinland-Pfalz ist der größte Teil der Pflegebedürftigen zu Hause. Und ein Teil wird davon durch einen Pflegedienst betreut. Auch da wollen wir sicher sein, tagesaktuelle Tests helfen uns weiter. Es geht also um eine Kombination. Tagesaktuelle Tests und die Booster-Impfangebote. Das eine tun und das andere nicht lassen und nicht gegeneinander ausspielen. Also es wird dringend Zeit, dass auch Rheinland-Pfalz hier in den Blick, gerade im ambulanten Bereich, aktiv wird.
Sagt Eugen Brüsch, der Vorstand der Stiftung Patientenschutz. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Brüsch hat die Diskussion über eine Impfpflicht schon angesprochen. SPD, Grüne und FDP denken darüber nach, die zumindest für bestimmte Bereiche einzuführen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht sowas rechtlich? Wir haben bei Claudia Kornmeier aus unserer Rechtsredaktion nachgefragt. Zunächst, was gibt oder gab es schon für Impfpflichten in Deutschland?
Seit März 2020 ist eine Masernimpfung Pflicht, etwa für Kinder und Betreuer in Kitas und Schulen, für Menschen, die in Gemeinschaftseinrichtungen leben und auch für bestimmtes medizinisches Personal. Und es ist auch noch gar nicht so lange her, da mussten in Deutschland alle Kinder gegen Pocken geimpft werden.
Wäre dann eine Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen mit den Grundrechten vereinbar?
Die Frage, die ist noch nicht abschließend geklärt. Klar ist aber, eine Impfpflicht ist ein Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Und so ein Eingriff, der muss verhältnismäßig sein. Und wenn wir uns das mal anschauen genauer, man braucht dann einen legitimen Zweck. Das könnte etwa sein, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Aber auch der Schutz derjenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und bei denen schwere Krankheitsverläufe drohen. Eine Impfpflicht, die müsste dann auch geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es so, eine Impfung schützt vor einer schweren Erkrankung, aber auch davor, andere anzustecken. Mildere Mittel wie breite Impfangebote, Aufklärung über und Werbung für eine Impfung, die müssten außerdem ausgereizt sein. Und am Ende muss abgewogen werden. Also was wiegt schwerer? Die körperliche Unversehrtheit derer, die ohne Impfung in bestimmten Einrichtungen arbeiten oder sich aufhalten wollen? Oder die Grundrechte derjenigen, die auf ein funktionierendes Gesundheitssystem angewiesen sind oder sich selbst nicht impfen lassen können? Und dabei spielt dann zum Beispiel auch eine Rolle, ob und welche Ausnahmen es von einer Impfpflicht gäbe, etwa für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.
Bei rechtlichen Fragen, da gibt es dann auch ja immer die Frage nach Gerichtsentscheidungen zu Impfpflichten. Gibt es die schon?
Ja, die gibt es. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte im Frühjahr eine recht umfangreiche Impfpflicht für Kinder in Tschechien gebilligt. Und auch in Deutschland gab es bereits eine Entscheidung. Das war 1959. Da hatte das Bundesverwaltungsgericht die Pockenimpfpflicht für vereinbar mit dem Grundgesetz gehalten. Aber man muss auch sagen, eine endgültige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Impfpflichten, die gibt es bisher nicht. Wird es aber absehbar geben müssen. In Karlsruhe liegen nämlich Verfassungsbeschwerden mehrerer Eltern gegen die Masernimpfpflicht in Kitas.
Stichwort Konsequenzen für Impfverweigerer. Was soll passieren, wenn sich jemand strikt weigert, sich impfen zu lassen, obwohl er in einer Einrichtung mit vulnerablen Menschen arbeitet?
Auch da hilft zur Orientierung ein Blick auf die Masernimpfpflicht. Da ist das so geregelt, dass das Gesundheitsamt gegenüber Impfverweigerern Tätigkeits- und Betretungsverbote für die betroffenen Einrichtungen aussprechen kann. Allerdings nicht für schulpflichtige Kinder, da das dann wieder mit der Schulpflicht kollidieren würde. Sprich, Kinder können dann im Zweifel nicht in einer Kita betreut werden. Und für Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, kann das auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Außerdem können Bußgelder verhängt werden und daneben ist auch ein Zwangsgeld denkbar, nicht jedoch eine zwangsweise Impfung. Sprich, wer auf gar keinen Fall geimpft werden will, der wird auch nicht geimpft.
Information zum Thema Impfpflicht von Claudia Kornmeier aus unserer Rechtsredaktion. Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Das gilt seit heute in Restaurants, Kinos, Museen, Schwimmbädern und fast allen öffentlichen Veranstaltungen in Baden-Württemberg. Die 2G-Regelung ist Teil der Corona-Alarmstufe. Die wurde ausgerufen, weil mehr als 390 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen im Land behandelt werden müssen. Gestern waren es 424. Ungeimpfte müssen also fast überall draußen bleiben. Ausnahmen gelten für alle, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Was die neue Regelung in der Praxis bedeutet und wie die Menschen darauf reagieren, SWR-Reporterin Gabi Krings hat in Freiburg nachgefragt.
Mittwochvormittag in der Freiburger Innenstadt. Langsam füllen sich die Straßen mit Menschen. Normaler Alltag am Tag 1 der Corona-Alarmstufe. Darauf weist auch ein großes Schild vor einem Café hin. Einlass nur für Geimpfte und Genesene. Drinnen ist jedoch fast jeder Tisch besetzt.
Wir kontrollieren direkt am Eingang noch draußen. Also wir versuchen jeden abzufangen, bevor er das Lokal betritt. Prüfen den Impfnachweis oder Genesenennachweis und den Personalausweis.
Sagt Christine Kosau vom Café Journal.
Also ich bin ganz überrascht heute Morgen. Alle haben sich an alles gehalten. Alle sofort, ohne Wenn und Aber, den Personalausweis, Impfnachweis gezeigt. Gar keine Probleme.
Die Kaffeebetreiberin hat schon länger mit der Alarmstufe gerechnet und sich auf 2G bereits eingestellt. Das Verständnis angesichts steigender Corona-Zahlen ist groß. Allerdings
die Wut ist eher in dem Bereich der Nachlässigkeit und Rücksichtslosigkeit von manch anderen. Das macht wütend.
Dem schließt sich auch Martin Laubi vom Vorstand der Händlergemeinschaft Zfriburg in der Stadt an.
Also das Verständnispotenzial läuft da schon gegen null. Da ist doch völlig klar, dass Impfen der Weg ist, um hier unser gesellschaftliches Problem zu lösen.
Doch bis zu einer Lösung gilt im Handel jetzt vorerst die 3G-Regel. Beim Shoppen genügt künftig nicht mehr nur die Maske. Die Geschäfte seien aber inzwischen kampferprobt.
Aber wir haben schon 2 Lockdowns hinter uns. Und das waren natürlich die größeren Schocksituationen, wenn man so will. Es ist jetzt auch sehr schwierig, aber wir versuchen halt, das Beste draus zu machen.
Immerhin, der Handelsverband hat mit der Landesregierung vereinbart, dass eine stichprobenhafte Überprüfung ausreicht.
Also es muss jetzt nicht jeder einzelne Kunde und jede einzelne Kundin am Ladeneingang gecheckt werden. Und das erleichtert natürlich dann doch das Tagesgeschäft. Wobei natürlich trotzdem das Ganze sehr belastend sein wird. Aber eine Stichprobenlösung ist natürlich für uns eine Hilfe.
Die große Hoffnung ist, dass dadurch nicht die Kundschaft ausbleibt. In Friseursalons wird damit bereits gerechnet.
Heute Morgen hat ständig das Telefon geklingelt und die, wo nicht geimpft sind, die haben halt abgesagt. Die sagen, sie sehen es nicht ein. Die meisten sagen, wenn ich einen PCR-Test machen muss, dann verbinde ich es mit einem Friseur. Aber extra für den Friseur tut sich das niemand an.
So der Lörracher Friseur Mustafa Yildirim. Ob die Alarmstufe tatsächlich weniger Umsatz bedeutet, bleibt abzuwarten. In Freiburg zumindest wird sie größtenteils begrüßt.
Ich finde es längst überfällig.
Ich würde auch Fasnacht noch mal ausfallen lassen.
Also es geht jetzt bei meinem Fall, ist okay, weil ich bin geimpft.
Zahlen steigen einfach im Moment rasant an. Ich glaube, das ist eine gute Maßnahme.
Die Reaktion aus Freiburg auf die Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg. Und das war's zunächst mal mit dem C-Wort für diesen Mittag. Wir kommen aber zu einem anderen C. Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Helge Braun. Das sind bis jetzt die drei offiziellen Kandidaten für den Parteivorsitz der CDU. Merz hat gestern nach seiner Nominierung auch sein Team vorgestellt, mit dem er die Parteimitglieder davon überzeugen will, dass er der beste Nachfolger von Armin Laschet an der CDU-Spitze wäre. Das soll ja in einer Mitgliederbefragung entschieden und dann auf einem Parteitag bestätigt werden. Dass Röttgen und Merz antreten werden, damit haben viele von Anfang an gerechnet. Mit Helge Braun ist jetzt noch ein dritter Mann im Spiel. Seit die potenziellen Kandidaten gehandelt wurden, war aber auch immer wieder die Frage, was ist eigentlich mit den Frauen? Wo sind die Kandidatinnen für den CDU-Vorsitz? Es wurden einige Namen gehandelt, aber keine Frau hat sich als Kandidatin angeboten bis gestern. Vielleicht haben Sie es ja gar nicht mitgekriegt. Es war auch in den Nachrichten erstmal eher eine Randnotiz. Die Brandenburger CDU-Politikerin Sabine Buder hatte gestern als erste Frau erklärt, sie wäre bereit zu kandidieren. Aber gleich am Abend hat ihr Kreisverband ihre Kandidatur mehrheitlich abgelehnt. Damit gibt es weiterhin keine Frau als Bewerberin für den CDU-Vorsitz. Dazu ein Zwischenruf von Christopher Jänert aus dem Hauptstadtstudio.
Meine erste Reaktion, da hat die CDU eine Chance verpasst. Jetzt meldet sich doch mal eine Frau, die gerne Parteichefin werden will. Und dann scheitert sie schon am eigenen Kreisverband. Wenn man jetzt aber mal genau hinschaut, dann muss man sagen, der Kreisverband wird schon seine Gründe gehabt haben, Sabine Buder nicht zuzulassen. Vielleicht hätte sie ihre Bewerbung auch besser vorbereiten müssen. Tja, hätte, wäre, könnte. Und eigentlich sagt das, was da passiert ist, vor allem ziemlich viel über die Gesamtpartei CDU aus. Wenn ganz Deutschland auf einen Provinzkreisverband schaut, hofft und dann enttäuscht sagt, jetzt ist es wieder keine Frau. Die Hoffnung der CDU schien ja rein auf Sabine Buder zu liegen. Mit Verlaub, einer Frau, die in Deutschland bisher fast keiner kannte. Von der die meisten auch gar nicht wissen, ob sie eine Partei führen könnte oder wie kompetent sie eigentlich ist. Aber sie ist eine Frau und damit exakt das, was der CDU offenkundig fehlt. Deshalb kann sein, dass das ein Fehler war, sie nicht zuzulassen. Die wirklichen Fehler, die sind aber nicht gestern passiert. Die Fehler sind auch nicht im CDU-Kreisverband Märkisch-Oderland gemacht worden, zumindest nicht allein. Nein, die Fehler sind über Jahre gemacht worden. Das Umfeld in der Partei ist offenbar nicht attraktiv für Frauen und nebenbei auch nicht besonders attraktiv für junge Menschen. Und dass sich jetzt keine Frau in der CDU nach vorne trauen will, das ist nur das Ergebnis dieser Fehler. Und die lassen sich nicht an einem Abend ausbügeln. Und schon gar nicht im CDU-Kreisverband Märkisch-Oderland.
Die Meinung von Christopher Jänert zu null Frauen im Kandidatenpool für die Parteispitze der CDU. Er war der Q Sharman, der Bison Man. So richtig bekannt wurde Jacob Chansley, als er mit tausenden anderen am 6. Januar das Kapitol in Washington gestürmt hat. Leicht bekleidet mit Gesichtsbemalung und einer Fellmütze mit Hörnern. Er wurde zum Symbol des zum Teil gewalttätigen Angriffs auf die höchsten demokratischen Institutionen der USA. Auch wenn er von sich selbst behauptet, er sei einer der freundlichen Leute gewesen. Wie viele andere, die beim Sturm auf das Kapitol dabei waren, wurde auch Chansley wenige Tage später festgenommen. Er hat sich selbst dem FBI gestellt. Heute soll das Urteil gegen ihn verkündet werden. Nur ein Schritt in der juristischen Aufarbeitung der Ereignisse vom 6. Januar in Washington, die noch in vollem Gange ist, wie Katrin Brandt berichtet.
6. Januar 2020. Tausende Menschen drängen sich rund um das Kapitol in Washington, schwenken Fahnen und fordern, dass ihnen eine vermeintlich gestohlene Wahl zurückgegeben wird. Hunderte dringen ins Kapitol ein, wo der Kongress gerade tagt, suchen nach Politikern, die sich verstecken müssen. Polizisten werden bedroht und verprügelt, Räume verwüstet. Ein schwarzer Tag für die Demokratie, meinen später viele. Unter denen, die ins Kapitol eindringen, ist auch Scott Fairlamb, unverkennbar mit Vollbart und roten Schuhen.
We fucking disarm them and then we storm the fucking Capitol.
Was machen Patrioten? Wir entwaffnen die Polizei und dann stürmen wir das verdammte Kapitol, ruft der Mann aus New Jersey in eine Kamera. Anfang November ist der frühere Kampfsportler zu 41 Monaten Haft verurteilt worden, wegen des tätlichen Angriffs auf einen Polizisten. Die höchste Strafe, die bisher in Sachen 6. Januar verhängt wurde. Scott Fairlam war einen Plea-Deal eingegangen. Er hatte sich für schuldig erklärt und im Gegenzug wurden Anklagepunkte fallen gelassen. Die hohe Strafe kann durchaus als Warnung verstanden werden. Das Justizministerium und die Gerichte nehmen den Angriff auf das Kapitol und vor allem die Lüge von der gestohlenen Wahl sehr, sehr ernst. Das wird heute auch Jacob Chansley merken. Chansley wurde als QAnon-Schamane weltberühmt durch seine Fellmütze mit Hörnern, seine Gesichtsbemalung, Tattoos und seinen Speer. Er gehörte zu den ersten, die das Kapitol betraten. Die Anklage wirft ihm vor, die Menge aufgeheizt zu haben. Ach was, sagt sein Verteidiger Al Watkins.
Jake was armed with a megaphone. Guy's shirtless. Guy's a kid.
Jake sei mit einem Megafon bewaffnet gewesen, ohne Hemd. Er sei ein Junge, so Watkins in einem Video. Auch Jacob Chansley hat sich für schuldig bekannt, nämlich den Kongress behindert zu haben. Dafür drohen ihm heute 51 Monate Haft. Doch ansonsten kommt die Aufarbeitung des 6. Januar nur schleppend voran. Ein Problem, es gibt zu viel Beweismaterial, sagt Verteidiger Greg Hunter.
Every one of those people was carrying a smartphone. Every one of them. And they're all taking pictures and videos and on different platforms.
Jeder dieser Leute hatte ein Smartphone dabei. Sie haben alle Fotos und Videos gemacht auf unterschiedlichen Plattformen, so Hunter bei NPR. Schon jetzt geht es um die größte Untersuchung aller Zeiten. Rund 650 Verfahren laufen bereits. Weit über 100 Verdächtige haben sich bereits schuldig bekannt, wegen kleinerer Vergehen zumeist in der Erwartung auf eine milde Strafe. Täglich kommen neue Fälle hinzu. 2000 könnten es am Ende sein. Die großen Verfahren stehen im nächsten Jahr an. Mitgliedern der Oath Keeper und Proud Boys, beides Gruppen gewaltbereiter Rechtsextremisten, wird unter anderem Verschwörung vorgeworfen. Und darum geht es ja im Kern. War der Sturm aufs Kapitol bloß eine Demo, die aus dem Ruder gelaufen ist, oder gab es gar eine Verabredung zum Sturz der Demokratie? Viele Amerikaner glauben, die Antwort schon zu kennen. Doch ist das auch die Wahrheit? So oder so, die Staatsanwälte und Gerichte werden mit ihrer Arbeit Geschichte schreiben.
Der Bericht von Katrin Brandt aus Washington. Die Pandemielage verschärft sich. Das heißt, viele Beschäftigte arbeiten zurzeit wieder vermehrt von zu Hause aus, im Homeoffice. Statt Kantine heißt es dann mittags selber kochen oder was bestellen. Es gibt mittlerweile einige Essenslieferdienste in Deutschland, allen voran Lieferando. Jetzt drängt ein neuer Konkurrent auf den deutschen Markt, der US-Marktführer DoorDash. Er geht heute in Stuttgart an den Start. Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Brauchen wir in Deutschland wirklich noch einen neuen Essenslieferdienst?
Ja, wenn man einem der Gründer von DoorDash zuhört, dann unbedingt. Er hat in einem Interview gesagt, nur knapp ein Fünftel der Restaurants in Deutschland seien auf einem Online-Marktplatz vertreten. Also der Großteil der Restaurants ist es noch nicht. Und in diese Lücke will das Unternehmen jetzt stoßen. In Stuttgart sollen ab heute 30 Kuriere unterwegs sein. Sie liefern nicht nur Essen aus Restaurants aus, sondern man kann auch andere Dinge wie etwa Blumen oder Alkohol bestellen. Also das Geschäftsmodell ist hybrid. Man liefert nicht nur Restaurantessen, sondern auch Supermarktbestellungen. Kurierstellen in anderen Städten wie München oder Frankfurt sind derzeit ausgeschrieben von DoorDash und die Berliner Deutschlandzentrale möchte das Unternehmen auch ausbauen.
Vergangene Woche hat das Unternehmen angekündigt, den Lieferdienst Wolt aus Finnland für 7 Milliarden Euro zu übernehmen. Warum drängt DoorDash dann jetzt unter eigenem Namen auf den deutschen Markt?
Also ich vermute mal, man möchte nicht so lange warten, bis die Übernahme von Wolt in trockenen Tüchern ist. Sie ist angepeilt für die erste Hälfte des kommenden Jahres. Das dauert halt noch und die Zeit möchte man offensichtlich nutzen, um in Deutschland einen Fuß in die Tür zu bekommen. Der Markt für Essensdienste, der dreht sich schnell. Es geht darum, möglichst viel Größe zu erlangen, damit sich das Geschäft dann irgendwann lohnt für die Anbieter. Und anscheinend möchte DoorDash keine Zeit mehr verlieren, in Deutschland an Markt zu gewinnen.
Es gibt hierzulande immer wieder Kritik an den Lieferdiensten, wegen der Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Wie ist DoorDash da aufgestellt?
Also die Kuriere in Stuttgart, die sind über eine externe Agentur angestellt und bekommen angeblich 13 Euro die Stunde. Die anderen Anbieter, die zahlen durchschnittlich ein bisschen weniger. Das sind dann so 10 bis 11 Euro nur. Laut des Firmenchefs von DoorDash gibt es ein Sicherheitstraining und auch die Ausrüstung soll den Kurieren zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem Helme und auch E-Bikes bekommen sie, auch dicke Pullover und Winterjacken und Handschuhe, hat er gesagt. Da gibt es bei anderen Anbietern auch immer wieder Unstimmigkeiten, wer eben fürs Equipment aufkommt. In der Branche ist generell noch vieles im Unklaren. Auch über betriebliche Mitbestimmung wird immer wieder gestritten. Zum Beispiel heute vorm Arbeitsgericht in Berlin geht es um den Aufbau eines Betriebsrats beim Lieferdienst Gorillas. Wir gucken jetzt noch ganz kurz an die Börse. Der DAX heute leicht im Aufwind bei 16.260 Punkten.